Ich bin schon der Meinung, dass jetzt die DIGA jetzt nicht für jeden Patienten geeignet ist, aber für ganz, ganz viele. Und das sollten wir uns halt immer im Hinterkopf behalten. Bei jeder Anamnese, die wir führen, bei jedem Befund, den wir machen, dass wir das im Hinterkopf haben. Hey, das wäre ja vielleicht einfach was für den Patienten.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo zu UP Podcast. Digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, können therapeutisch eingesetzt und von ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen verordnet werden, sodass die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Verschrieben werden sie bislang jedoch eher selten. Ein Grund könnte mangelndes Wissen über die App sein, vermutet die Ergotherapeutin Anne Schwenk. Sie nutzt DIGA gezielt zur Versorgungsergänzung und stellt jetzt hier im Gespräch mit Dr. Barbara Wellner vor, wie TherapeutInnen DIGA auswählen, mit ÄrztInnen abstimmen und ihren PatientInnen so effektive Selbsthilfetools bereitstellen können. Dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute Anne Schwenk bei mir. Hallo.
Hallo.
Frau Schwenk, am besten stellen Sie sich gleich mal selbst vor. Wer sind Sie und weswegen sprechen wir heute miteinander?
Genau, also ich bin Ergotherapeutin und habe mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht in Königsbrunn mit einer Ergotherapiepraxis. Und vorher habe ich Gesundheitsmanagement studiert, also direkt nach meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin und habe 8 Jahre in einer neurologischen Klinik gearbeitet. Und durch Studium habe ich relativ viel über digitale Gesundheitsanwendungen im Gesundheitswesen lernen dürfen, wo ich auch jetzt sehr, sehr dankbar bin. Und genau, und darüber möchten wir heute sprechen, dass wir die vielleicht auch ein bisschen attraktiver machen können, beziehungsweise den Kolleginnen einfach mal zeigen können, wofür sind die überhaupt und wie kommt der Patient an die DIGA und genau, den Nutzen ein bisschen näher bringen können.
Okay, dann kurz mal eingeworfen. Sie haben es ja eben schon gesagt, digitale Gesundheitsanwendungen heißen abgekürzt DIGA. Häufig wird auch von App auf Rezept gesprochen, wenn man so in den Medien liest. Sie können von Ärztinnen und Ärzten und Psychotherapeutinnen verordnet werden und werden zulasten der GKV verordnet. Das heißt, es ist so geregelt, dass wenn ein Arzt oder ein Psychotherapeut die medizinische Indikation für eine DIGA sieht und eben das Rezept ausstellt, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten übernehmen müssen. Das heißt, theoretisch, auch wenn viele DIGA ja meines Wissens nach für Menschen ab dem 18. Lebensjahr verordnungsfähig sind theoretisch 74 Millionen Versicherte ungefähr berechtigt, eben DIGA zu nutzen. Also ja, wirklich der Großteil der Bevölkerung in Deutschland. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt. Wir haben jetzt Anfang Mai, wenn wir dieses Gespräch aufnehmen. Es sind aktuell 59 vorläufig und dauerhaft aufgenommene DIGA in dem Verzeichnis. Meine Frage ist, die DIGA an sich sind in dem Verzeichnis, sie können verordnet werden. Welchen Nutzen kann ich davon haben als Patientin? Wie nutzen Sie die DIGA in Ihren Behandlungen?
Genau, bei uns ist es halt so, also es ist, denke ich, in jeder Therapiepraxis gerade gleich, egal ob jetzt Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie. Wir haben halt einfach sehr, sehr lange Wartelisten. Die Patienten werden nicht so betreut, wie wir es vielleicht manchmal gerne hätten. Also sagen wir mal 2-3 Mal die Woche ist eigentlich eher selten, so dass die Leute meistens nur 1 bis 2 Mal, höchstens 2 Mal zu uns kommen können. Mhm. Und da bieten die DIGA einfach eine ganz, ganz gute Unterstützung für uns, so dass die Leute einfach eigenständig zu Hause noch üben können und einfach ein Werkzeug an die Hand bekommen, das sie selbstständig auch zu Hause ihre Übungen machen können und in ihren Defiziten arbeiten können. Das ist so dieser Hauptnutzen, finde ich, wo wir einfach gerade die Möglichkeit haben, diese Engpässe so ein bisschen zu kompensieren als Unterstützung.
Mhm. Genau. Das als Unterstützung, ich glaube, das ist das Entscheidende. Es gibt ja doch die ein oder andere Stimme in der Branche, die sagen, ich habe Angst, dass die DIGA uns langfristig ersetzen sollen oder die Heilmitteltherapie, wobei natürlich das eine mit dem anderen, man es einfach getrennt betrachten muss. Nichtsdestotrotz ist es eben dafür da, Heilmitteltherapie nicht zu ersetzen, sondern eben zu unterstützen. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Also es ist so, dass die Patienten zum Beispiel jetzt bei der Aufnahme uns erzählen, sie haben, sagen wir mal, Probleme in der Konzentration, im Problemlöseverhalten oder im Alltag, in der Alltagsstrukturierung oder sie leiden an Fatigue-Syndrom. Je nachdem, was halt wirklich die Diagnosegruppe ist, mhm. sei es jetzt im Verlauf von Multipler Sklerose oder nach Schlaganfall, Schädel-Hirntrauma, schauen wir halt einfach, wer eventuell eine digitale Gesundheitsanwendung in was für diesen Patienten. Und dann schicken wir den Patienten quasi mit einer Empfehlung zum Arzt. Und sie kriegen ja quasi dann eine Verordnung ausgestellt, die man bei der Krankenkasse einreicht. Und dann kriegen sie den Zugangscode. Und mit dem Zugangscode können wir dann zusammen mit dem Patienten die digitale Gesundheitsanwendung auf dem Tablet oder manchmal auch Handy installieren. Und so kann der Patient dann relativ schnell und zügig eigenständig daheim auch üben. Das ist jetzt der Kurzprozess quasi, ja.
Wie lange dauert das? Also ich meine, Sie haben ja auch in der Regel 10er-Verordnung. Wie lange dauert das Ihrer Erfahrung nach zwischen, Sie stellen am Anfang den Bedarf fest und teilen es dem Patienten oder der Patientin mit, bis zu, Sie sitzen dann gemeinsam in der Behandlung und können das Ganze einrichten?
Ja, also da habe ich eigentlich echt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sind es ein bisschen anders gewohnt von jetzt zum Beispiel individuellen Schienen, die wir teilweise den Patienten empfehlen und einreichen bei der Krankenkasse. Da kann es ja schon mal bis zu 6 Wochen dauern, bis man überhaupt mal Rückmeldung bekommt, dann Widerspruchverfahren und so weiter und so fort. Das ist bei DIGA wirklich, wirklich sehr unproblematisch. Also wenn der Arzt eine Verordnung ausstellt, die meisten haben ja schon diese App auf dem Handy, wo sie quasi dann die Verordnung direkt hochladen können in ihrer Krankenkassen-App. Und dann dauert es wirklich wenige Tage, sagen wir mal bis zu einer Woche, bis der Patient dann den Zugangscode erhält. Klar, wenn jetzt die Patienten keine App auf dem Handy haben, wo sie es einreichen und müssen das vielleicht persönlich machen oder per Brief, dann zieht sich das noch ein bisschen in die Länge, aber das ist wirklich alles überschaubar. Ich denke, es liegt auch daran, dass es einfach diese rechtlichen Grundlagen gibt. Also wenn eine DIGA im DIGA-Verzeichnis gelistet ist, sei es jetzt vorläufig oder dauerhaft, dann muss die Krankenkasse ja die DIGA auch finanzieren. Und das ist einfach, das beschleunigt den Prozess enorm, dass man da einfach wirklich die Grundlage hat. Ja.
Das klingt ja danach, als wenn Sie, ich sag mal, beim Termin 1 den Bedarf feststellen und der Patient oder die Patientin sich zeitnah innerhalb der gleichen Woche oder vielleicht der Woche danach sich darum kümmert, einen Termin bei dem verordnenden Arzt oder der verordnenden Ärzten zu bekommen. Dann dauert es nochmal ein paar Tage, kann man ja tatsächlich dann in Woche 3 oder 4, so wie sich das anhört, dann wirklich damit starten.
Genau, also wenn ich wirklich jetzt bei Termin 1 schon feststelle oder sagen wir mal beim zweiten Termin würde ich das Thema erst ansprechen, dann würde es auf jeden Fall so schnell funktionieren. Bei manchen schaue ich mir auch erstmal selber, mache erstmal meinen Befund, schaue, wo liegen die Probleme, hat er eventuell eine Apraxie, wo er einfach mit der Technik nicht so gut klarkommt, braucht er da viel Unterstützung. Lohnt sich der Aufwand überhaupt, um ihn da wirklich einzulernen? Das muss man natürlich abwägen, denn ich bin schon der Meinung, dass jetzt die DIGA jetzt nicht für jeden Patienten geeignet ist, aber für ganz, ganz viele. Und das sollten wir uns halt immer im Hinterkopf behalten. Bei jeder Anamnese, die wir führen, bei jedem Befund, den wir machen, dass wir das im Hinterkopf haben. Hey, das wäre ja vielleicht einfach was für den Patienten.
Genau. Worauf achten Sie da ganz konkret? Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen, worauf Sie konkret bei Ihrer Anamnese und bei Ihrem Befund achten.
Genau, also wenn jetzt zum Beispiel ein Patient mit einer sensomotorisch-perzeptiven Rezept oder Hirnleistungstraining kommt und er gibt mir zum Beispiel an, dass er kognitive Einschränkungen hat, dann ist das eine erstmal, wie alt ist der Patient? Hat er Erfahrung mit Handy, Tablet, mit der ganzen Technik? Ist er motiviert? Ich finde es auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt sehr viele Patienten, die kommen eher so, weil der Arzt halt verlangt, dass sie zur Ergotherapie kommen oder weil der Angehörige sagt, oh, du bist so vergesslich, mach doch mal was. Und ich finde, das Wichtigste ist erstmal schon mal die Eigenmotivation und dass er eben klarkommt mit der ganzen Technik, beziehungsweise das ist gar nicht mal so wichtig, das können viele Leute auch lernen. Also ich habe auch viele Leute mit leichter Demenz, die zum Beispiel jetzt noch nicht so viel am Tablet gemacht haben. Ich finde, die DIGAs sind schon so gestaltet, meistens zumindest die, die ich benutze, dass sie ein sehr, sehr gutes Programm führen und einfach, dass die Leute da wirklich sehr, sehr eigenständig üben können. Da schaue ich halt einfach so ein bisschen drauf, dass ich den Patienten erstmal richtig einschätze. Kann er das? Ist das was für ihn? Hat er diese Eigenmotivation, den Eigenantrieb? Will er das überhaupt? Es gibt ja auch Leute, die sagen, nur als Beispiel, wir haben auch Biofeedback-Geräte bei uns in der Praxis. Und da ist es manchmal so, dass Patienten teilweise auch sagen, boah, nee, mit dem habe ich noch nie was am Hut gehabt, das will ich nicht oder so. Da muss man halt einfach drauf achten. Anbieten kann man es natürlich immer, wenn man denkt, der Patient ist dafür geeignet. Aber ob es dann wirklich für den Patienten geeignet ist, das stellt sich dann meistens halt auch erst raus. Und dann habe ich halt auch Patienten jetzt zum Beispiel im Bereich der Handtherapie, die mir zum Beispiel erzählen, dass sie an Diabetes leiden, jetzt mal als Beispiel. Das habe ich ja relativ umfangreich in meiner Bachelorarbeit behandelt, das Thema. Also ich habe über DIGA im Bereich von Stoffwechselerkrankungen oder Diabetes geschrieben. Ja. Und da ist es so, dass es jetzt nicht mein Behandlungsschwerpunkt ist, dass ich den Patienten jetzt daran führe an so eine DIGA, sondern einfach im Hinterkopf habe, okay, es gibt die und die und die DIGA und dass ich einfach quasi den Patienten informiere und ihm die Möglichkeiten aufzeige, die er da einfach hat. Und genau, so gehe ich da eigentlich immer vor.
Welchen Eindruck haben Sie von, ich sag mal, dem Beratungsangebot und dem Wissen bei Ärztinnen und Ärzten gegenüber ihren eigenen Patientinnen und Patienten?
Also sowohl
Hinsichtlich
die
der Liga?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass man als Patient einfach schon super gut informiert sein muss, um an die Diga zu kommen. Also das ist eigentlich so, dass die Initiative immer vom Patienten ausgeht, wenn er beim Arzt ist. Und selten der Arzt kommt und sagt, ja, probieren wir das doch mal aus, da gibt es doch die und die Diga. Also das ist wirklich schade, sich auch die Entwicklung auch jetzt in den letzten Jahren nicht so hinsichtlich dem geändert hat, dass jetzt der Arzt die Initiative ergreift. Wir machen es jetzt so quasi, dass wir dem Patienten ein Informationsschreiben mitgeben. Wenn wir der Meinung sind, der Patient, der sollte eine Diga bekommen, dann schreiben wir so einen kleinen Kurzbericht, wo wir quasi reinschreiben, wieso sollte der Patient die Diga bekommen, was ist unser Ziel, was muss auf der Verordnung draufstehen, und das geben wir dem Patienten mit. Und dann ist es echt meist so, dass die Ärzte eigentlich gar nicht wirklich wissen, was ist das für eine Diga oder was muss denn auf der Verordnung stehen, und da eigentlich sehr, sehr dankbar sind, dass wir so ein kleines Infoschreiben mitgeben. Aber ich muss sagen, wir haben da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also wenn die dann das Informationsschreiben mitbekommen und das alles in die Wege geleitet wird, hatten wir noch keinen Arzt, der sich da komplett quergestellt hat oder gesagt hat, das ist jetzt Unsinn, sondern die sind eigentlich sehr, sehr offen und auch dankbar und stellen auch die Folgerezepte ohne weiteres aus. Aber so diese Eigeninitiative fehlt auf jeden Fall noch extrem. Ja.
Okay. Und welche Facharztgruppen sind so die verordnenden Ärztinnen und Ärzte bei Ihnen?
Also meistens wirklich die Hausärzte. Also wir haben auch schon öfters das bei Neurologen bekommen, aber meistens echt die Hausärzte, weil es da einfach schneller geht. Die kennen den Patienten meist besser. Manchmal braucht man da gar keinen Termin. Es reicht, wenn man da dieses Infoschreiben denen per E-Mail schickt, und dann stellen sie die Verordnung schon aus und es liegt dann quasi schon bereit. Das läuft jetzt meistens so, weil die kennen uns ja auch schon. Aber trotzdem ist es schade, weil auch wenn sie uns kennen und wissen, okay, zum Beispiel jetzt mal die Neuronation-App, die haben wir jetzt schon sehr oft empfohlen, ist es meiner Meinung nach immer noch so, dass sie sich nicht wirklich dafür, ja, damit zu beschäftigen. Was ist das überhaupt? Das ist weiterhin auf jeden Fall so.
Das klingt so ein bisschen, als wenn die, ich sag mal, die Transferleistung von Patient 1, 2, 3, die bei Ihnen dann in der Praxis behandelt werden, auf viele andere Patientinnen und Patienten, die in der Praxis ebenfalls sind und vielleicht auch davon profitieren könnten, dass die noch nicht so gegeben ist bei den Ärztinnen und Ärzten.
Genau. Das glaube
Okay.
ich schon, ja. Und ich glaube, das große Problem ist halt auch, wie genauso bei uns Therapeuten, dass es einfach in der Ausbildung, in der medizinischen Ausbildung noch gar kein Thema ist. Also zumindest war es bei uns damals so. Ich habe es erst durch mein Gesundheitsmanagement-Studium ja kennengelernt. Und vorher habe ich darüber noch nie was gehört. Also wir haben das dann auch sehr praxisnah in der Uni gelernt. Wie kommt man so eine Diga? Wir haben es auch ausprobiert. Wir haben das Diga-Verzeichnis, wie wir damit umgehen, gelernt. Und ich finde, es sollte schon unbedingt ein Teil unserer Ausbildung auch einfach werden. Und es fehlt noch. Also soweit ich auch von den Praktikanten höre, ist das jetzt eigentlich immer noch kein Thema in der Ausbildung.
Ich kann leider nicht beurteilen, wie das bei den Medizinerinnen und Medizinern ist. Klar ist ja, das Gesetz, seitdem es möglich ist, ist ja Ende 2019 in Kraft getreten. Das heißt, es ist ja einfach schon ein paar Jahre möglich. Es wird wahrscheinlich jetzt im Laufe der Zeit im besten Falle mehr werden. Ich meine, auch die Nutzung wird ja mehr, obwohl es zumindest das, was ich davon weiß, nicht ganz so die steile Kurve gegangen ist, was Sie sich erhofft haben. Das kann ja möglicherweise noch hinzukommen. Gut, okay. Also Sie haben gesagt, welche Diga Sie vor allen Dingen nutzen. Das heißt, es sind vor allen Dingen neurologische Patientinnen und Patienten mit kognitiven Einschränkungen. Das heißt, Sie benutzen sie dann für welche Diagnosegruppen?
Also zum Beispiel bei Menschen nach Schlaganfall eben oder Schädel-Hirn-Trauma oder im Laufe von Multiple Sklerose. Das sind so die häufigsten Diagnosen, die wir so haben, und eben auch bei leichter Demenz. Das sind so zumindest die Diga, die ich auch in meiner Therapie am häufigsten benutze. Aber trotzdem haben wir dann immer noch so ein Handwerkskoffer im Hinterkopf, wo wir sagen, oder Werkzeugkoffer an Diga, wo wir jetzt auch mal einem Patienten mit Depressionen zum Beispiel die Deprexis oder so empfehlen können, oder ja, eben wie gesagt im Diabetesbereich oder bei Fatigue die App empfehlen können. Aber wirklich hauptsächlich arbeiten auch in der Therapie tun wir, der Neuronation-App vor allem.
Wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Also Sie haben ja gesagt, Sie richten dann im besten Falle die Diga mit demjenigen zusammen ein. Und dann, ich habe auch Einblicke in verschiedene Diga schon gehabt. Es geht ja viel um, ich sag mal, Psychoedukation, und auch es ist alles sehr geführt. Welche Variablen oder was richten Sie dann daran ein? Und wie kann ich mir das konkret vorstellen? In der Behandlung muss man ja den Grundstein dann legen, um es eben zu Hause zwischen den Behandlungen dann auch fortführen zu können als Patientin oder Patient.
Ja, also es ist so, dass die ja mit dem Zugangscode kommen und dann wird erstmal auf dem Tablet die, manche machen es schon zu Hause, also die, die einfach auch technikaffin sind oder so, die richten das schon mal alles ein und kommen dann mit der DIGA eben zu uns. Und ich finde es halt super interessant, zum Beispiel bei diesem Aufnahmetest schon mal dabei zu sein, der am Anfang gemacht wird, wo nochmal herausgefiltert wird, was sind denn die Stärken, was sind die Schwächen, wo bestehen die Schwierigkeiten, an was soll gearbeitet werden. Das ist einfach für mich auch ganz gut zu wissen, weil das kann ich alles in meinen Befunden quasi mit einfließen lassen oder in meine Beobachtungen. Und je nachdem, wie fit dann eben der Patient ist, bin ich dann vielleicht noch ein, zwei Einheiten so dabei bei dem Training und schaue mit ihm das zusammen an. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben, also ich finde schon auch, dass das einfach so gut durchführt durch das Programm. Also es ist alles so strukturiert und alles mit Beispielen, mit Erklärungen. Dann kann man ja immer aufs Fragezeichen drücken, wenn man was nicht verstanden hat. Dann wird es nochmal erklärt. Also ich finde, man kann den Patienten super gut alleine damit lassen. Und es ist auch besser für die Patienten, weil wenn ich nebendran sitze, dann ist es ja wieder so ein gestelltes Setting, wo man sagt, okay, nee, das ist wirklich was, was der Patient dann einfach alleine machen soll. Also im Endeffekt ist es auch so, kein Riesenschwerpunkt bei uns in der Therapie, sondern einfach der Einstieg soll erleichtert werden. Wir sind so lange dabei, wie der Patient uns braucht. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Patientin mit leichter Demenz, die das von der Angehörigen empfohlen bekommen hat. Die will das jetzt einfach mal ausprobieren. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, wie das so klappt mit dem Tablet und allem. Aber bei ihr machen wir es gerade so, dass wir zum Beispiel viele Fotos von ihr machen. Wie kommt sie denn in das Programm? Wie kann sie das nutzen, dass sie so eine kleine Kurzanleitung für zu Hause hat, dass wir die da noch begleiten im Endeffekt. Aber dann schaue ich mir immer mal wieder die Diagramme an, die Statistiken, wo hat sich was verbessert, sind vielleicht neue Schwierigkeiten aufgetreten. Und das ist eigentlich so der Inhalt, dass man da dann zusammen immer mal wieder einen Blick drauf wirft und die Patienten immer beratend zur Seite steht.
Also zum einen, für mich als Logopädin sind da so Begriffe wie, also ich meine, worum geht es in der Ergotherapie, um Betätigung? So, und natürlich auch um Selbstwirksamkeit, so zu sehen, was kann ich selber daran ausrichten. Vielleicht können Sie noch etwas mehr erzählen zu den Diagrammen und Statistiken. Was leistet denn da so eine App? Was kann ich mir angucken, dann in der DIGA?
Genau, also da wird quasi immer der Verlauf festgehalten. Also jetzt sagen wir mal das Thema Gedächtnis. Das sieht man dann einfach ganz gut in der Statistik oder in dem Diagramm die Kurve. Also es sind immer so Kurven quasi. Geht es stetig bergauf oder haben wir vielleicht auch so kleine Schwankungen drin? Das kann man da einfach alles ganz gut sehen, wo die Schwerpunkte eben auch liegen. Die kann man ja auch immer verändern. Man kann auch Übungen komplett rausnehmen, wenn man sagt, zum Beispiel gibt es da eine Übung mit Tönen erkennen und so. Wenn es dir jetzt gar nicht liegt oder ich weiß, meine Patientin hat immer gesagt, ah, die Übung hast sie. Und dann haben wir geguckt und dann konnten wir sie eben auch rausnehmen. Ja, okay. Es gibt schon auch die Möglichkeit, dass man eben Sachen auch einfach ausschließt. Sowas ist auch immer noch ganz gut. Ich hatte auch eine Patientin, die hat gesagt, sie findet es halt super gut, dass man hier in den Diagrammen einen Verlauf sieht und keine Momentaufnahme. Wenn du beim Arzt bist, dann hast du immer oder beim Therapeuten auch einen Aufnahmestatus machst oder mal wieder einen Befund durchführst, dann hast du einfach immer eine Momentaufnahme und das ist teilweise halt auch frustrierend, weil vielleicht hat der Patient an dem Tag einfach keinen so guten Tag. Er wird beim Neurologen gefragt, welchen Tag haben wir heute und welches Datum und er ist nervös und kann es einfach in dem Moment nicht sagen und es ist halt einfach für den Patienten sehr frustrierend und da kann er einfach sehen, okay, es tut sich eigentlich schon kontinuierlich einfach ja einen Fortschritt aufzeigen.
Also das heißt, das ist etwas, was Sie in der Therapie nutzen und Sie können, aber die Patientinnen und Patienten können gleichzeitig auch dem verordnenden Arzt oder der Ärztin eben zeigen, so vor allem wahrscheinlich auch, wenn es um ein Folgerezept geht, um zu zeigen, erstmal wie regelmäßig wahrscheinlich auch geübt worden ist und wie dann eben der Verlauf war. Das bietet natürlich sehr viel mehr Transparenz, ne? Als,
ja, auf jeden Fall. Ja.
Als wenn es nicht möglich wäre. Ja, ich verstehe.
Und wenn die Patienten sagen, ah, das will ich Ihnen jetzt nicht zeigen, den Verlauf, dann weiß man schon mal, okay, vielleicht ist es nicht die richtige Lösung für den Patienten. Vielleicht ja, macht er das Training nicht richtig oder keine Ahnung, wo liegen die Probleme, muss man natürlich mit dem Patienten dann besprechen.
Und haben Sie von bis Patientinnen und Patienten dabei?
Also ja, also ich habe, das ist schon gut, man lernt einfach mit der Zeit dazu. Zum Beispiel ganz am Anfang hatte ich meine Patientin mit Depression und ich habe ihr gesagt, oh, wir könnten nochmal die Deprexis ausprobieren, die DIGA. Und sie hat gleich gesagt, ja, super gerne, aber die konnte zum Beispiel nicht so gut Deutsch, also nicht perfekt. Es war einfach für sie anstrengend, die Texte zu verstehen. Und da zum Beispiel, das ist jetzt, wo ich wirklich gelernt habe, also ich war da mit ihrem Austausch, sie war schon dankbar, dass wir das probiert haben, aber es hat sie unglaublich angestrengt. Das hat sie einfach noch mehr müde gemacht, diese langen Texte zu lesen, zu verstehen, das umzusetzen. Also das meine ich damit. Jetzt weiß ich schon mal beim nächsten Patient, der sich da einfach super schwer mit dem Lesen tut, dass das vielleicht nicht die richtige DIGA ist, weil die Texte sind halt schon sehr ausschweifend teilweise. Genau. Aber da muss man aber vielleicht eine andere Sache finden. Vielleicht gibt es ja wieder eine andere Diga, die ich dann ausprobieren kann.
Ja.
Genau.
Das zeigt natürlich dann auch die zunehmende Erfahrung, ne? Damit es sich noch ein bisschen rausfiltert, was möglich ist und was nicht.
Ja, genau.
Wie ist es denn bei Ihren Mitarbeitenden mit der Nutzung der Diga in der Praxis?
Ja, also ich bin da schon immer dahinter eben, dass die da einfach auch ihr Wissen erweitern. Ich stehe denen auch unterstützend beratend zur Seite, wenn sie Fragen haben oder wenn sie sagen, hey, jetzt habe ich einen Patienten, hättest du da eine Idee für eine Diga? Und was wir jetzt auch einführen wollen, das haben wir im letzten Team besprochen, ist wirklich so eine kleine Übungsstunde, wie wir es auch in der Uni hatten. Wie kann ich das Diga-Verzeichnis überhaupt mal benutzen? Wie kann ich filtern? Wie komme ich denn überhaupt zu den richtigen digitalen Gesundheitsanwendungen? Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man ein bisschen praktischer damit arbeitet und da ein bisschen übt, dass man dann auch einfach weiß, welche digitale Gesundheitsanwendung kann man bei dem Krankheitsbild nehmen, bei dem und so weiter. Sie sind immer mehr offen dafür, aber sie haben in der Ausbildung auch nichts darüber gehört. Und der Prozess, wie kommt man in eine Diga und so, war einfach auch so, dass ich denen das schon ziemlich lange einfach auch klären musste oder das mit den Informationsschreiben, dass wir da jetzt einfach die Lösung gefunden haben, dass es jetzt in Zusammenarbeit mit mir einfach immer, dass die einfach immer einen Ansprechpartner in der Praxis haben. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Aber ich glaube, so die Eigenmotivation oder beziehungsweise das Wissen ist einfach noch zu gering, um jetzt wirklich da zu sagen, hey, für dich wäre das jetzt gut oder für dich wäre das jetzt gut. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwierig.
Um allen Hörerinnen und Hörern, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, von welchem Verzeichnis wir denn sprechen, verlinken wir dann das Verzeichnis auch in den Shownotes, damit ihr dann einfach mal reingucken könnt. Und da sieht man dann auch links die Filterfunktion. Das kann man auch einfach Versuch und Irrtum sich einfach mal durchklicken, um zu gucken, was ist zum Beispiel auch der eigene Schwerpunkt bei neurologischen Erkrankungen oder psychischen Erkrankungen zum Beispiel, um zu gucken, welche Diga gibt es da überhaupt? Da gibt es ausreichend Informationen auch zur Patientenklientel, für die diese Diga gedacht ist, oder auch weiterführende Informationen von den einzelnen Herstellern, um sich da einfach zu informieren, um da mal zu gucken, was es denn alles so gibt in dem bunten Blumenstrauß. Frau Schwenk, Sie haben jetzt ganz viel erzählt, wie Sie die Diga in Ihrer Praxis und in Ihren Behandlungen einsetzen und für wen und vor allen Dingen auch ganz konkret, wie Sie das Ganze an die verordnenden Ärztinnen und Ärzte kommunizieren, damit dann die Verordnung auch wirklich gelingt. Der Aufhänger unseres Gesprächs, das war das, was uns ursprünglich zusammengeführt hat, war ja auch, Sie sind der Meinung, dass eben viel mehr Kolleginnen und Kollegen davon wissen sollten. Darauf würde ich gerne jetzt zum Schluss nochmal eingehen. Was ist das? Warum sollten die Kolleginnen und Kollegen sich mit Diga auseinandersetzen? Warum lohnt es sich? Warum sollte man es als Chance betrachten? Das würde mich zum Schluss noch interessieren.
Ja, also ich bin der Meinung, dass Diga eine echte Chance sind, unsere ergotherapeutische Arbeit sinnvoll zu bereichern und zu ergänzen, weil einfach die Patienten zusätzlich Werkzeuge an die Hand bekommen, die sie auch außerhalb der Therapiezeiten effektiv und selbstständig nutzen können. Und gerade das selbstständige Üben wird wesentlich erleichtert. Das ist immer das oberste Ziel, dass der Patient selbstständig die Diga einsetzen kann und das eigentlich, wenn man wirklich den passenden Patienten oder wenn man sagt, eine Diga ist für den Patienten geeignet, ist es auch immer möglich. Also die Programme sind super strukturiert, führen gut durch und die Patienten haben die Möglichkeit, so oft sie wollen, zu trainieren und werden eben strukturiert angeleitet, regelmäßig erinnert und auch ständig motiviert. Sie müssen nicht mehr so diese Hürde der Eigenmotivation bei ihren Hausaufgaben oder in ihren Eigenübungen überwinden. Und ich finde, das Programm übernimmt einfach einen großen Teil der Organisation und sorgt dafür, dass auch die Übungen wirklich regelmäßig stattfinden. Und ja, gerade für die jüngere Generation, die ohnehin sehr vertraut mit Smartphones und Tablets sind, ja, für die ist gerade die Anwendung besonders ansprechend. Ich finde, die passt auch dann einfach ganz gut zum Alltag. Jetzt nicht in dem Sinn, dass die jungen Leute noch mehr an ihrem Handy sitzen oder noch mehr Bildschirmzeit verbringen, sondern einfach ihr Gerät, das eh ständig zur Hand ist, sinnvoll nutzen können. Mhm. Ich finde einfach, dass eine therapeutische App so ganz gut ohne viel Aufwand in den Alltag integriert werden kann. Aber auch mit vielen älteren Patienten haben wir einfach gute Erfahrungen gemacht und auch die nutzen die Diga selbstständig und ohne Probleme. Oftmals, klar, manchmal brauchen sie ein bisschen mehr Unterstützung beim Einstieg und so, aber dann läuft es eigentlich bei denen auch ganz eigenständig und gut. Und die Diga, die hat einfach unterschiedlichste Übungen. Die Schwierigkeitsgrade passen sich immer entsprechend an. Das Design ist ansprechend. Und es ist eben ein Verlauf erkennbar und es ist nie diese Momentaufnahme. Aber was wichtig ist, was sich ja auch viele fragen, also ich bin der Meinung, dass Therapeuten natürlich dadurch nicht ersetzt werden sollen, also nie und nimmer, sondern wirklich einfach nur unterstützt werden. Weil ich denke, in jeder Praxis ist es gerade so, dass einfach die Wartelisten sehr, sehr lang sind, die Patienten nicht richtig betreut oder engmaschig betreut werden können. Und da helfen die digitalen Gesundheitseinwendungen einfach dabei, die Lücke zu schließen und eine kontinuierliche Förderung zu ermöglichen. Und ich finde auch in der Entwicklung gerade ist es ja schon so, dass eine DIGA einfach auch zeigt, dass wir Therapeuten und Therapeutinnen offen sind für Innovationen und am Puls der Zeit bleiben. Und ich finde, es ist jetzt einfach in der heutigen Zeit mit der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen absolut notwendig. Genau.
Ihr Plädoyer für die Auseinandersetzung der Kolleginnen und Kollegen
Ja. Mit
den DIGA in der ambulanten Praxis. Ja, vielen Dank.
Genau.
Vielen Dank für Ihren Einblick und die Schilderung Ihrer Erfahrungen, die Sie rund um die DIGA bislang gemacht haben. Und naja, Ihre Erfahrungen bestätigen Sie ja auch darin, das einfach fortzusetzen und eben in der Praxis auf Ihre Mitarbeitenden noch auszuweiten, dass eben möglichst viele Patientinnen und Patienten davon profitieren, viele Ärzte dann auch davon sich mehr damit auseinandersetzen und wenn es nur dann ist, ah ja, es ist ja eine gute Idee für denjenigen, um dann das Rezept auszustellen, auch wenn natürlich mehr wünschenswert wäre. Ja, damit noch mehr profitieren. Und ich bin mir wie Sie sicher, dass digitale Gesundheitsanwendungen eine zunehmende Rolle in der Branche in den nächsten Jahrzehnten spielen werden. Von daher sind alle Kolleginnen und Kollegen gut damit beraten, sich auch damit auseinanderzusetzen, um die Vorteile einfach zu sehen, die sie für ihre Patientinnen und Patienten dann nutzen können. Ja. Herzlichen Dank fürs Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich viel Spaß beim reingucken in das Verzeichnis. Wie gesagt, wir verlinken es in den Shownotes beim Einlesen und beim Ideen entwickeln und eben als Impuls für die eigene Arbeit. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.